Sie hören den Artikel Blei, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie, mit dem Stand vom 4. Januar 2023. Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 4.0. Der Artikel ist in folgende Abschnitte unterteilt. Geschichte, Vorkommen, Blei als Mineral, Staaten mit der größten Förderung, Gewinnung und Darstellung, Eigenschaften, Isotope, Verwendung, Toxizität, Bleibelastung der Umwelt, Analytik, Bleiverbindungen. Diese Aufnahme ist in zwei Teile geteilt. Im ersten Teil der Aufnahme sind die Abschnitte 1 bis 8, im zweiten Teil der Aufnahme die Abschnitte 9 bis 12, die Infobox und am Ende die Lizenzinformation. Beginn des ersten Teils der Aufnahme. Blei ist ein chemisches Element mit dem Elementsymbol Pb, lateinisch Plumbum, und der Ordnungszahl 82. Es ist ein giftiges Schwermetall und steht in der vierten Hauptgruppe bzw. der 14. IUPAC-Gruppe, Kohlenstoffgruppe, und sechste Periode des Periodensystems. Blei ist leicht verformbar und hat einen vergleichsweise niedrigen Schmelzpunkt. Die Isotope Blei-206, Blei-207 und Blei-208 sind die schwersten stabilen Atome. Blei ist damit das Element mit der höchsten Massen- und Ordnungszahl, das noch stabil ist. Alle Blei-Isotope haben die magische Protonenzahl 82, die diese Stabilität bewirkt. Bei Blei-208 liegt sogar ein sogenannter doppelt magischer Kern vor, weil er zusätzlich die magische Neutronenzahl 126 aufweist. Da die Blei-Isotope 206, 207 und 208 die Endprodukte der drei natürlichen Zerfallsreihen radioaktiver Elemente sind, ist relativ viel Blei entstanden. Es kommt deshalb in der Erdkruste im Vergleich zu anderen schweren Elementen wie Quecksilber und Gold häufig vor. Abschnitt 1 Geschichte. Drei Bilder illustrieren diesen Abschnitt. Römischer Festerverteilertopf, gefunden in Contiomagus. Bleibarren aus dem römischen Britannien. Und Bleiakkumulator für Kraftfahrzeuge. Der bisher älteste Fund von metallischem Blei wurde in Çatalhöyük, etwa 50 Kilometer südöstlich von Konya, auf dem anatolischen Plateau gemacht. Er besteht aus Bleiperlen zusammen mit Kupferperlen, die auf etwa 6500 vor Christus datiert werden. In der frühen Bronzezeit wurde Blei neben Antimon und Arsen verwendet, um aus Legierungen mit Kupfer Bronzen zu erzeugen, bis sich Zinn weitgehend durchsetzte. Bereits die Babylonier kannten Vasen aus Blei. Die Assyrer mussten Blei einführen, was von Tiglath-Pileser I. unter anderem als Tribut von Melit belegt ist. Im antiken Griechenland wurde Blei hauptsächlich in Form von Bleiglanz abgebaut, um daraus Silber zu gewinnen. Im Römischen Reich dagegen wurde der Stoff für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen genutzt. Von besonderer Bedeutung war das Blei beispielsweise in der Architektur, wo Steinblöcke mithilfe von Bleiklammern aneinander befestigt wurden. So wurden für die Errichtung der Porta Nigra schätzungsweise 7 Tonnen Blei verbaut. Weitere wichtige Einsatzbereiche waren die Verkleidung von Schilfrümpfen zum Schutz vor Schädlingsbefall und die Herstellung von innerstädtischen Wasserleitungen. Hinzu kam die Nutzung von Blei als Rohstoff für die Herstellung von Gefäßen, als Material von Schreibtafeln oder für die sogenannten Tesserae, die zum Beispiel als Erkennungs- und Berechtigungsmarke dienten. Kleine Bleistücke, die sogenannten Schleuderbleie, dienten im römischen Heer als Schleudergeschoss. Aufgrund des hohen Bedarfs fand auch ein Handel mit Blei über viele weite Strecken statt, die sich unter anderem durch Inschriften auf römischen Bleibarren nachweisen lässt. In der antiken Literatur war man der Ansicht, Blei und Zinn seien zwei Erscheinungsformen des gleichen Stoffes, sodass man Blei im Lateinischen als Plumbum nigrum, von Niger schwarz, Zinn als Plumbum candidum, von Candidus weiß, bezeichnete. Daher ist oft unklar, ob ein antiker Text mit Plumbum, Blei oder Zinn meint. Schon der römische Autor Vitruv hielt die Verwendung von Blei für Trinkwasserrohre für gesundheitsschädlich und empfahl stattdessen nach Möglichkeit Tonrohre zu verwenden. Trotzdem waren Trinkwasserrohre aus Blei bis in die 1970er Jahre gebräuchlich, was beispielsweise auch in dem englischen Wort plumber, Rohrverleger, zum Ausdruck kommt. Aus heutiger Sicht besonders bedenklich war auch die Zugabe von Blei als Süßungsmittel zum Wein, sogenannter Bleizucker. Die häufige Nutzung von Blei in Rohren und im Wein wurde teilweise auch als Grund für den Untergang des Römischen Reiches diskutiert. Eine Hypothese, die heutzutage in der Forschung allerdings abgelehnt wird. In Westfalen gewannen die Römer bis zu ihrem Rückzug nach der Varusschlacht Blei. Die für unterschiedlichen Fundstände typische Zusammensetzung der Isotope zeigt, dass das Blei für die Herstellung römischer Bleisärge, die im Rheinland gefunden wurden, aus dem nördlichen Eifel stammt. Die römische Bleiverarbeitung hat zu einer bis heute nachweisbaren Umweltverschmutzung geführt. Eisbohrkerne aus Grönland zeigen zwischen dem 5. Jahrhundert vor Christus und dem 3. Jahrhundert nach Christus einen messbaren Anstieg des Bleigehalts in der Atmosphäre. Auch später hatte Blei, von Mittelhochdeutsch Bli, eine wichtige Bedeutung. Es wurde beispielsweise zum Einfassen von Bleiglasfenstern, beispielsweise in Kirchen, oder für das Eindecken von Bleidächern verwendet. Besonders wichtig wurde Blei vor allem nach Erfindung der Feuerwachen für das Militär als Material für Projektile von Handfeuerwaffen. Da die Soldaten ihre Geschosse selbst herstellten, war es nicht unüblich, dass sie alles Blei stahlen, das sie finden konnten, um Geschosse daraus anzufertigen. Blei spielte auch in der Alchemie eine wichtige Rolle. Aufgrund seiner Ähnlichkeit zu Gold, ähnlich weich und ähnlich schwer, galt Blei als guter Ausgangsstoff für die Goldsynthese, Synthese als Farbumwandlung von Grau nach Gelb. Das alchemistische Symbol für Blei ist eine stilisierte Sichel, da es bereits seit dem Altertum als Planetenmetall dem Gott und Planeten Saturn, lateinisch Saturnus, zugeordnet wurde. Mit Beginn der industriellen Revolution wurde Blei dann in großen Mengen für die chemische Industrie, zum Beispiel für die Schwefelsäureproduktion im Bleikammerverfahren oder die Auskleidung von Anlagen zur Sprengstoffherstellung benötigt. Es war damals das wichtigste Nicht-Eisenmetall. Beim Versuch, das Alter der Erde durch Messung des Verhältnisses von Blei zu Uran in Gesteinsproben zu bestimmen, stellte der US-amerikanische Geochemiker Claire Cameron Patterson etwa 1950 fest, dass die Gesteinsproben ausnahmslos mit großen Bleimengen aus der Atmosphäre verunreinigt waren. Als Quelle konnte er das als Antiklopfmittel in Kraftstoffen verwendete Tetraethylblei nachweisen. Nach Pattersons Befunden enthielt die Atmosphäre vor 1923 fast überhaupt kein Blei. Aufgrund dieser Erkenntnisse kämpfte er Zeit seines Lebens für die Verringerung der Freisetzung von Blei in die Umwelt. Seine Bemühungen führten schließlich dazu, dass 1970 in den USA der Clean Air Act mit strengeren Abgasvorschriften in Kraft trat. 1986 wurde der Verkauf verbleiten Benzins in den Vereinigten Staaten, in Deutschland durch das Benzinbleigesetz schrittweise ab 1988, in der EU ab 2001 völlig verboten. Daraufhin sank der Bleigehalt im Blut der Amerikaner fast sofort um 80%. Da Blei jedoch in der Umwelt praktisch ewig erhalten bleibt, hat dennoch heute jeder Mensch etwa 600 Mal mehr von dem Metall im Blut als vor 1923. Pro Jahr wurden um das Jahr 2000 immer noch legal etwa 100.000 Tonnen Blei in die Atmosphäre freigesetzt. Die Hauptverursacher sind Bergbau, Metallindustrie und produzierendes Gewerbe. Im Jahr 2009 lag die Menge des gewonnenen Bleis bei den Nicht-Eisenmetallen an vierter Stelle nach Aluminium, Kupfer und Zink. Es wird vor allem für Autobatterien, Bleiakkumulatoren, verwendet, 60% der Gesamtproduktion. Allgemein wird versucht, die Belastung von Mensch und Umwelt mit Blei und damit Bleivergiftungen zu verringern. Außer dem Verbot von bleihaltigem Benzin wurde ab 2002 durch die ROHS-Richtlinien die Verwendung von Blei in Elektro- und Elektronikgeräten eingeschränkt. 1989 wurden bleihaltige Anstriche und Beschichtungen vollständig verboten. Der Einsatz von bleihaltiger Munition wurde ab 2005 in einigen Bundesländern teilweise verboten. Als Material für Wasserrohre wurde Blei schon 1973 verboten, jedoch existiert noch keine Bestimmung zur Entfernung von Bleirohren aus Bestandsimmobilien, weswegen 2017 der Deutsche Bundesrat ein Verbot bleihaltiger Trinkwasserleitungen forderte. Seit dem 1. März 2018 ist das Verwenden, das heißt Lagern, Mischen, Gebrauchen zur Herstellung usw. und in Verkehr bringen von Blei massiv, zum Beispiel als Pachen oder Pellets, oder als Pulver, ähnlich wie schon länger bei vielen Bleiverbindungen in der Europäischen Union, von wenigen Ausnahmen abgesehen, regelmäßig verboten. Wenn das zum Verkauf an die breite Öffentlichkeit bestimmt ist, und die Bleikonzentration darin 0,3% oder mehr beträgt. Im Übrigen muss der Lieferant gewährleisten, dass das vor dem Inverkehrbringen als nur für gewerbliche Anwender gekennzeichnet ist. Abschnitt 2 – Vorkommen. Blei kommt in der Erdkruste mit einem Gehalt von etwa 0,0018% vor und tritt eher selten gediegen, das heißt in elementarer Form, auf. Dennoch sind weltweit inzwischen rund 200 Fundorte für gediegen Blei bekannt, Stand 2017. So unter anderem in Argentinien, Äthiopien, Australien, Belgien, Brasilien, Volksrepublik China, Deutschland, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Grönland, Italien, Kanada, Kasachstan, Kirgisistan, Mexiko, Mongolei, Namibia, Norwegen, Österreich, Polen, Russland, Schweden, Slowenien, Tschechien, Ukraine, US-amerikanische Jungferninseln, im Vereinigten Königreich und in den Vereinigten Staaten von Amerika. Auch in Gesteinsproben des Mittelatlantischen Rückens, genau am nordöstlichen Rand der Markov-Tiefe, innerhalb der Sierra Leone-Bruchzone, sowie außerhalb der Erde, auf dem Mond, im Mare Fecunditatis, konnte Blei gefunden werden. An jedem Fundort weicht die Isotopenzusammensetzung geringfügig von den oben angegebenen Mittelwerten ab, sodass man mit einer genauen Analyse der Isotopenzusammensetzung den Fundort bestimmen und bei archäologischen Fundstücken auf alte Handelswege schließen kann. Zudem kann Blei ebenfalls fundortabhängig verschiedene Fremdbeimengungen wie Silber, Kupfer, Zink, Eisen, Zinn und/oder Antimon enthalten. In Bleierzen ist Blei zumeist als Galenit, Bleisulfid, PbS, sogenanntes Bleiglanz, zugegen. Dieses Mineral ist auch die bedeutendste kommerzielle Quelle für die Gewinnung neuen Bleis. Weitere Bleimineralien sind Cerussit, Bleicarbonat, PbCO3, auch Weißbleierz, Krokoid, Bleichromat, PbCrO4, auch Rotbleierz, und Anglesit, Bleisulfat, PbSO4, auch Bleivitriol. Die Bleiminerale mit der höchsten Bleikonzentration in der Verbindung sind Litharget und Massikotit bis 92,8% sowie Minium bis 90,67%. Insgesamt sind bisher 514 Bleiminerale bekannt. Die wirtschaftlich abbaubaren Vorräte werden weltweit auf 66 Millionen Tonnen geschätzt, Stand 2004. Die größten Vorkommen findet man in der Volksrepublik China, den USA, Australien, Russland und Kanada. In Europa sind Schweden und Polen die Länder mit den größten Vorkommen. Auch in Deutschland wurde in der nördlichen Eifel, Rescheid, Grubenwohlfahrt und Schwallenbach, Märchenich, Grube Grünersdorf und auch Tagebau Virginia Bleialf, im Schwarzwald, im Harz, Goslar Rammelsberg, in Sachsen, Freiberg Muldenhütten, an der unteren Lahn, Bad Ems Holzappel, sowie in Westfalen, Ramsbeck Sauerland, in der Vergangenheit Bleierz abgebaut, verhüttet und veredelt. Die bedeutendste Quelle für Blei ist heute das Recycling alter Bleiprodukte. Daher bestehen in Deutschland nur noch zwei Primärhütten, die Blei aus Erz herstellen. Die Bleihütte Binsfeldhammer in Stofeld im Rheinland und Metalleurop in Nordenham in Bremerhaven. Sämtliche andere Hütten erzeugen sogenanntes Sekundärblei, indem sie altes Blei, insbesondere aus gebrauchten Autobatterien, aufarbeiten. Abschnitt 3 – Blei als Mineral. Ein Bild illustriert diesen Abschnitt. Gediegen Blei, Fundort Langban in Schweden. Natürliche Vorkommen an Blei in seiner elementaren Form waren bereits vor der Gründung der International Mineralogical Association, IMA, bekannt. Als vermutliche Typlokalität wird die manganreichen Eisenerzlagerstätte Langban in Schweden angegeben, wo derbe Massen von bis zu 50 Kilogramm oder 60 Kilogramm gefunden worden sein sollen. Blei ist daher als sogenanntes Grandfathered Mineral, als eigenständige Mineralart, anerkannt. Gemäß der Systematik der Minerale nach Strunz, der 9. Auflage, wird Blei unter der Systemnummer 1AA05 Elemente, Metalle und intermetallische Verbindungen, Kupfer-Kupalit-Familie, Kupfergruppe, beziehungsweise in der veralteten 8. Auflage unter 1A03 Zinnbleigruppe eingeordnet. Die vorwiegend im englischsprachigen Raum verwendete Systematik der Minerale nach Dana führt das Element Mineral unter der Systemnummer 01010104 Goldgruppe. In der Natur tritt gediegen Blei meist in Form von zentimetergroßen Blechen und Platten sowie in körnigen, dendritischen, haar- oder drahtförmigen Aggregaten auf. Sehr selten finden sich auch oktaedrische, würfelige und dodekaedrische Bleikristalle, die meist winzig sind, aber gelegentlich eine Größe zwischen 4 und 6 cm erreichen können. Abschnitt 4. Starten mit der größten Förderung. Die weltweit bedeutendsten Förderländer für Bleierz im Jahre 2020 waren die Volksrepublik China, 1.900.000 Tonnen, Australien, 494.000 Tonnen und die USA, 306.000 Tonnen, deren Anteil an den weltweit abgebauten 4,4 Millionen Tonnen zusammen etwa zwei Drittel betrug. In Europa sind Russland, Schweden, Polen und die Türkei als die größten Bleiproduzenten zu nennen. Die wichtigsten Produzenten von raffiniertem Blei, Hüttenweichblei mit 99,9% Reinheit, sind die Volksrepublik China, 1,8 Millionen Tonnen, und die USA, 1,2 Millionen Tonnen, und Deutschland, 403.000 Tonnen, deren Anteil zusammen rund die Hälfte der weltweit erzeugten 6,7 Millionen Tonnen beträgt. Weitere bedeutende Produzenten von raffiniertem Blei in Europa sind Großbritannien, Italien, Frankreich und Spanien. Der weltweite Verbrauch bzw. Produktion von Blei stieg von etwa 7 Millionen Tonnen auf etwa 11 Millionen Tonnen in den Jahren 2013 bis 2016. Der Großteil des Bleis wird dabei für Bleiakkumulatoren verwendet. Circa 92% des 2021 in den USA gebrauchten Bleis wurden dieser Verwendung zugeführt. Abschnitt 5. Gewinnung und Darstellung. Ein Bild illustriert diesen Abschnitt. Galenit, Bleiglanz aus Missouri. Das mit Abstand bedeutendste Bleimineral ist das Galenit. Dieses tritt häufig vergesellschaftet mit den Sulfiden anderer Metalle, Kupfer, Bismut, Zink, Arsen und Antimon und andere, auf, die naturgemäß als Verunreinigung des Rohbleis bis zu einem Anteil von 5% enthalten sind. Das durch Zerkleinerung, Klassierung und Flotation auf bis zu 60% Mineralgehalt aufbereitete Erz wird in drei verschiedenen industriellen Prozessen in metallisches Blei überführt. Dabei treten die Verfahren der Röstreduktion und der Röstreaktion zunehmend in den Hintergrund und werden durch Direktschmelzverfahren ersetzt, die sich einerseits wirtschaftlicher gestalten lassen und die andererseits umweltverträglicher sind. Unter Abschnitt 5.1 Röstreduktionsarbeit. Dieses Verfahren verläuft in zwei Stufen, dem Rösten und der Reduktion. Beim Rösten wird das fein zerkleinerte Bleisulfid auf ein Wanderrost gelegt und 1000 Grad Celsius heiße Luft hindurchgedrückt. Dabei reagiert es mit dem Sauerstoff der Luft in einer exothermen Reaktion zu Bleioxid, PbO, und Schwefeldioxid. Dieses wird durch die Röstgase ausgetrieben und kann für die Schwefelsäureproduktion verwendet werden. Das Bleioxid ist unter diesen Bedingungen flüssig und fließt nach unten, dort kann es gesintert werden. Die chemische Formel lautet 2 PbS plus 3 O2 reagiert zu 2 PbO plus 2 SO2. Delta H gleich minus 836 Kilojoule pro Mol, die Röstarbeit. Anschließend erfolgt die Reduktion des Bleioxids mit Hilfe von Koks zu metallischem Blei. Dies geschieht in einem Schachtofen, ähnlich dem einem Hochofenprozess verwendeten. Dabei werden schlackbildende Zuschlagstoffe wie Kalk beigefügt. Die chemische Reaktion lautet PbO plus C reagiert zu Pb plus CO. Delta H gleich plus 107 Kilojoule pro Mol. Und PbO plus CO reagiert zu Pb plus CO2. Delta H gleich minus 66 Kilojoule pro Mol. Die Reduktionsarbeit. Unter Abschnitt 5.2 Röstreaktionsarbeit. Dieses Verfahren kommt vor allem bei hochgradig mit PbS angereicherten Bleierzen zum Einsatz und ermöglicht die Bleierzeugung in einem Schritt. Dabei wird das sulfidische Erz nur unvollständig geröstet. Anschließend wird das Bleisulfid-Bleioxid Gemisch weiter unter Luftabschluss erhitzt. Dabei setzt das Bleioxid sich mit dem verbliebenen Bleisulfid ohne Zugabe eines weiteren Reduktionsmittels zu Blei- und Schwefeldioxid um. Die chemische Reaktion laut: 2PbS plus 3O2 reagiert zu 2PbO plus 2SO2. Die Röstarbeit. Und PbS plus 2PbO reagiert zu 3Pb plus 2SO2. Die Reaktionsarbeit. Unterabschnitt 5.3 Direktschmelzverfahren. Moderne Herstellungsverfahren für Blei basieren auf Direktschmelzverfahren, die auf Umweltverträglichkeit und Wirtschaftlichkeit hin optimiert wurden, zum Beispiel das QSL-Verfahren. Vorteilhaft ist die kontinuierliche Prozessführung mit Beschränkung auf einem Reaktionsraum, der als einziger Emittent für Schadstoffe auftritt. Im Vergleich dazu weisen die klassischen Produktionsverfahren das Sintern als zusätzlichen emittierenden Schritt auf. Das Rösten und die Reduktion finden parallel in einem Reaktor statt. Das Bleisulfid wird ähnlich wie beim Röstreaktionsverfahren nicht vollständig geröstet. Ein Teil des Bleis entsteht somit durch Reaktion des Bleisulfids mit Bleioxid. Da der Reaktor leicht geneigt ist, fließen Blei- und Bleioxidhaltige Schlacke ab. Diese passiert die Reduktionszone, in den Kohlenstaub eingeblasen und das Bleioxid so zu Blei reduziert wird. Beim Rösten wird statt Luft reiner Sauerstoff verwendet. Dadurch verringert sich das Volumen an Abgasen erheblich, die andererseits eine im Vergleich zu konventionellen Verfahren höhere Konzentration an Schwefeldioxid aufweisen. Deren Verwendung für die Schwefelsäureherstellung gestaltet sich somit einfacher und wirtschaftlicher. Unterabschnitt 5.4 Raffination. Ein Bild illustriert diesen Unterabschnitt. Bleiknollen elektrolytisch raffiniert 99,989%. Das entstehende Werkblei enthält 2-5% andere Metalle, darunter Kupfer, Silber, Gold, Zinn, Antimon, Arsen, Wismut in wechselnden Anteilen. Das Aufreinigen und Vermarkten einiger dieser Bleiprodukte, insbesondere des bis zu 1% im Werkblei enthaltenen Silbers, trägt wesentlich zur Wirtschaftlichkeit der Bleigewinnung bei. Die pyrometallische Raffination des Bleis ist ein mehrstufiger Prozess. Durch Schmelzen in Gegenwart von Natriumnitrat, Natriumcarbonat bzw. von Luft werden Antimon, Zinn und Arsen oxidiert und können als Bleiantimonate, Bleistannate und Bleiarsenate von der Oberfläche der Metallschmelze abgezogen werden, die sogenannte Antimonabstrich. Kupfer wie auch eventuell enthaltenes Zink, Nickel und Kobalt werden durch Seigern des Werkbleis aus dem Rohmetall entfernt. Dabei sinkt auch der Schwefelgehalt beträchtlich. Silber wird nach dem Parks-Verfahren, gegebenenfalls durch die Zugabe von Zink und das Ausseigern der sich bildenden Zink-Silber-Mischkristalle aus dem Blei abgeschieden, sogenannte Parkisierung, während die Bedeutung des älteren Pattinson-Verfahrens stark zurückgegangen ist. Bismut kann nach dem Kroll-Betterton-Verfahren durch Legieren mit Calcium und Magnesium als Wismutschaum von der Oberfläche der Bleischmelze abgezogen werden. Eine weitere Reinigung kann durch elektrolytische Raffination erfolgen. Jedoch ist dieses Verfahren bedingt durch den hohen Energiebedarf kostenintensiver. Blei ist zwar ein unedles Element, welches in der elektrochemischen Spannungsreihe ein negativeres Standardpotenzial als Wasserstoff aufweist. Dieser hat jedoch an Bleielektroden eine hohe Überspannung, sodass eine elektrolytische Abscheidung metallischen Bleis aus wässrigen Lösungen möglich wird. Raffiniertes Blei kommt als Weichblei bzw. genormtes Hüttenblei mit 99,9 bis 99,97%iger Reinheit, zum Beispiel Eschweiler Raffiné, oder als Feinblei mit 99,985 bis 99,99% Blei, DIN 1719, in den Handel. Entsprechend dem Verwendungszweck sind auch Bezeichnungen wie Kabelblei für die Legierung mit ca. 0,04% Kupfer verbreitet. Aktuelle Normen wie DIN EN 12659 kennen diese noch gebräuchlichen Bezeichnungen nicht mehr. Abschnitt 6 Eigenschaften. Unterabschnitt 6.1 Physikalische Eigenschaften. Ein Schema des kubisch-flinschen zentrierten Gitters des Bleis mit Seitenlänge 494 Pikometer illustriert diesen Unterabschnitt. Blei ist ein unedles Metall, mit einem Standard-Elektrodenpotential von etwa minus 0,13 Volt. Es ist allerdings edler als viele andere Gebrauchsmetalle wie Eisen, Zink oder Aluminium. Es ist ein diamagnetisches Schwermetall mit einer Dichte von 11,3 Gramm pro Kubikzentimeter, das kubisch flächenzentriert kristallisiert und damit eine kubisch dichteste Kugelpackung mit der Raumgruppe FM3M, Raumgruppennummer 225, aufweist. Der Gitterparameter beträgt bei reinem Blei 0,495 Nanometer, bei 4 Formeleinheiten pro Elementarzelle. Darauf gründet die ausgeprägte Duktilität des Metalls und die geringe Mohshärte von 1,5. Es lässt sich daher leicht zu Blechen walzen oder zu Drähten formen, die jedoch wegen ihrer geringen Härte nur wenig beständig sind. Eine diamantartige Modifikation, wie sie von den leichteren Homologen der Gruppe 14 bekannt ist, tritt bei Blei nicht auf. Das liegt an der relativistisch bedingten Instabilität der Blei-Blei-Bindung und an der geringen Tendenz, vierwertig aufzutreten. Frische Bleiproben sind von grauweißer bis metallisch-weißer Farbe und zeigen einen typisch metallischen Glanz, der aber durch oberflächliche Oxidation sehr schnell abnimmt. Die Farbe wechselt dabei ins Dunkelgraue und wird matt. Auf Papier hinterlässt das weiche Metall einen bleigrauen Strich. Aus diesem Grunde wurde früher mit Blei geschrieben und gemalt. Der Name Bleistift blieb bis heute enthalten, obwohl man seit langem dafür Graphit benutzt. Der Schmelzpunkt des Bleis liegt bei 327 Grad Celsius, sein Siedepunkt bei 1740 bis 1751 Grad Celsius. Werte in der Fachliteratur sind unterschiedlich. Blei leitet als typisches Metall sowohl Wärme als auch Strom, dies aber deutlich schlechter als andere Metalle. Die elektrische Leitfähigkeit von Blei liegt bei 4,8 mal 10 hoch 6 Siemens pro Meter, die von Silber bei 62 mal 10 hoch 6 Siemens pro Meter. Unterhalb von 7,196 Kelvin zeigt Blei keinen elektrischen Widerstand. Es wird zum Supraleiter von Typ 1. Die Schallgeschwindigkeit in Blei liegt bei etwa 1200 Meter pro Sekunde. In der Literatur streuen die Werte etwas, wahrscheinlich bedingt durch unterschiedliche Reinheit oder Bearbeitung. Unterabschnitt 6.2 Chemische Eigenschaften. An der Luft wird Blei durch Bildung einer Schicht aus Bleioxid passiviert und dabei von weiterer Oxidation geschützt. Frische Schnitte glänzen daher zunächst metallisch, laufen jedoch schnell unter Bildung einer matten Oberfläche an. In fein vertiliertem Zustand ist Blei leicht entzündlich, sogenanntes pyrophores Blei. Auch in diversen Säuren ist Blei durch Passivierung unlöslich. So ist Blei beständig gegen Schwefelsäure, Flusssäure und Salzsäure, da sich mit den Anionen der jeweiligen Säure unlösliche Bleisalze bilden. Deshalb besitzt Blei für spezielle Anwendungen eine gewisse Bedeutung im chemischen Apparatebau. Löslich ist Blei dagegen in Salpetersäure. Bleinitrat ist wasserlöslich. Heißer, konzentrierter Schwefelsäure, Bildung des löslichen PbHSO4-2-Komplexes. Essigsäure, nur bei Luftzutritt, und heißen Laugen. In Wasser, das kein Sauerstoff enthält, ist metallisches Blei stabil. Bei Anwesenheit von Sauerstoff löst es sich jedoch langsam auf, sodass bleierne Trinkwasserleitungen eine Gesundheitsgefahr darstellen können. Wenn das Wasser dagegen viele Hydrogencarbonat- und Sulfationen enthält, was meist mit einer hohen Wasserhärte einhergeht, bildet sich nach einiger Zeit eine Schicht basischen Bleicarbonats und Bleisulfats. Diese schützt das Wasser vor dem Blei, jedoch geht selbst dann noch etwas Blei aus den Leitungen in das Wasser über. Abschnitt 7 Isotope. Natürlich vorkommendes Blei besteht im Mittel zu etwa 52,4% aus dem Isotop Blei-208, zu etwa 24,1% aus Blei-206, zu etwa 22,1% aus Blei-207 und zu etwa 1,4% aus Blei-204. Die Zusammensetzung ist je nach Lagerstätte geringfügig verschieden, sodass mit einer Analyse der Isotopenzusammensetzung die Bleiherkunft festgestellt werden kann. Das ist für historische Funde aus Blei und Erkenntnisse früherer Handelsbeziehungen von Bedeutung. Die drei erstgenannten Isotope sind stabil. Bei Blei-204 handelt es sich um ein primordiales Radionuklid. Es zerfällt unter Aussendung von Alpha-Strahlung mit einer Halbwertszeit von 1,4 mal 10 hoch 17 Jahren, das sind 140 Billiarden Jahre, in Quecksilber-200. Blei 208 besitzt einen doppelt magischen Kern. Es ist das schwerste stabile Nuklid. Das noch schwerere, lange für stabil gehaltene Wismut 209 ist nach neueren Messungen instabil und zerfällt mit einer Halbwertszeit von 1,9 mal 10 hoch 19 Jahren, also 19 Trillionen Jahren, und der Aussendung von Alpha-Teilchen. Die stabilen Isotope des natürlich vorkommenden Bleis sind jeweils die Endprodukte der Uran- und Thorium-Zerfallsreihen. Blei 206 ist das Endnuklid der beim Uran 238 beginnenden Uran-Radium-Reihe. Blei 207 ist das Ende der bei Uran 235 beginnenden Uran-Actinium-Reihe und Blei 208 das Ende der beim Plutonium 244 bzw. Thorium 232 beginnenden Thorium-Reihe. Durch diese Zerfallsreihen kommt es zu dem Effekt, dass das Verhältnis der Bleiisotope in einer Probe bei Ausschluss eines stofflichen Austausches mit der Umwelt zeitlich nicht konstant ist. Dies kann zur Altersbestimmung durch die Uranblei bzw. Thoriumblei-Methode genutzt werden, die aufgrund der langen Halbwertszeiten der Uran- und Thoriumisotope im Gegensatz zur Radiokarbon-Methode gerade zur Datierung von Millionen Jahren alten Proben tauglich ist. Außerdem führt der Effekt zu differenzierten Isotopensignaturen im Blei aus verschiedenen Lagerstätten, was zum Herkunftsnachweis herangezogen werden kann. Weiterhin existieren noch 33 instabile Isotope und 13 instabile Isomere von Blei 178 bis Blei 215, die entweder künstlich hergestellt wurden oder in den Zerfallsreihen des Uran bzw. des Thoriums vorkommen, wie etwa Blei 210 in der Uran-Radium-Reihe. Das langlebigste Isotop unter ihnen ist Blei 205 mit einer Halbwertszeit von 153 Millionen Jahren. Abschnitt 8 – Verwendung. Die größten Bleiverbraucher sind die USA, Japan, Deutschland und die Volksrepublik China. Der Verbrauch ist stark von der Konjunktur in der Automobilindustrie abhängig, in deren Akkumulatoren etwa 60% des Weltbedarfs an Blei verwendet werden. Weitere 20% werden in der chemischen Industrie verarbeitet. Unterabschnitt 8.1 – Strahlenabschirmung. Ein Bild illustriert diesen Unterabschnitt. Bleiklötze zur Abschirmung einer radioaktiven Strahlenquelle im Labor. Wegen seiner hohen Atommasse eignet sich Blei in ausreichend dicken Schichten oder Blöcken zur Abschirmung gegen Gamma- und Röntgenstrahlung. Es absorbiert Röntgen- und Gammastrahlung sehr wirksam. Blei ist hierfür billiger und leichter zu verarbeiten, etwa als weiches Blech, als noch atomschwerere, dichtere Metalle. Deshalb wird es ganz allgemein im Strahlenschutz, zum Beispiel Nuklearmedizin, Radiologie, Strahlentherapie, zur Abschirmung benutzt. Ein Beispiel ist die Bleischürze, welche Ärzte und Patienten bei Röntgenaufnahmen tragen. Bleiglas wird ebenfalls zum Strahlenschutz verwendet. Im Krankenhausbereich ist als technische Angabe bei baulichen Einrichtungen mit Abschirmfunktionen wie Wänden, Türen, Fenster der Bleidicke-Gleichwert üblich und oft angeschrieben, um die Wirksamkeit von Strahlenschutz und Strahlenbelastung berechnen zu können. Blei wird deshalb zum Beispiel auch für Streustrahlenraster eingesetzt. Einen besonderen Anwendungsfall stellt die Abschirmung von Gammaspektrometern für die Präzisionsdosimetrie dar. Häufig wird Blei mit möglichst geringer Eigenradioaktivität benötigt. Der natürliche Gehalt an radioaktiven Blei 210 wirkt sich störend aus. Er fällt umso niedriger aus, je länger der Verhüttungszeitpunkt zurückliegt. Mit der Verhüttung werden die Mutternuklide aus der Uran-Radium-Reihe, Begleiter im Erz, vom Blei abgetrennt. Das Blei 210 zerfällt daher vom Zeitpunkt der Verhüttung an mit seiner Halbwertszeit von 22,3 Jahren, ohne dass Neues nachgebildet wird. Deshalb sind historische Bleigegenstände, wie etwa Trimmgewichte aus gesunkenen Schiffen oder historische Kanonenkugeln zur Gewinnung von strahlungsarmen Blei für die Herstellung solcher Abschirmungen begehrt. Auch gibt es noch andere Forschungseinrichtungen, die aus ähnlichen Gründen dieses alte Blei benötigen. Unterabschnitt 8.2 – Metall. Blei wird vorwiegend als Metall oder Legierung verwendet. Im Gegensatz zu früheren Zeiten, als Blei eines der wichtigsten und meistverwendeten Metalle war, versucht man heute, Blei durch andere ungiftige Elemente oder Legierungen zu ersetzen. Wegen seiner wichtigen Eigenschaften, vor allem seiner Korrosionsbeständigkeit und hohen Dichte, sowie seiner einfachen Herstellung und Verarbeitung, hat es aber immer noch eine große Bedeutung in der Industrie. Elemente mit einer ähnlichen oder noch höheren Dichte, beispielsweise sind entweder noch problematischer, Quecksilber oder Uran, oder sehr selten und teuer, Wolfram, Gold oder Platin. Elektrotechnik. Das meiste Blei wird heutzutage für chemische Energiespeicher in Form von Bleiakkumulatoren, zum Beispiel für Autos, verwendet. Ein Autoakku enthält eine Blei- und eine Bleioxidelektrode sowie verdünnte Schwefelsäure, 37%, als Elektrolyt. Aus den bei der elektrochemischen Reaktion entstandenen Blei-2-Plus-Ionen bildet sich in der Schwefelsäure unlösliches Bleisulfat. Wiederaufladen ist durch die Rückreaktion von Bleisulfat zu Blei und Bleioxid möglich. Ein Vorteil des Bleiakkumulators ist die hohe Nennspannung einer Akkuzelle von 2,06 Volt. Maschinenbau. Da Blei eine hohe Dichte besitzt, wird es als Gewicht benutzt. Umgangssprachlich gibt es deshalb die Bezeichnung Bleischwer für sehr schwere Dinge. Bleigewichte wurden unter anderem als Ausgleichsgewichte zum Auswuchten von Autorädern benutzt. Dies ist aber seit dem 1. Juli 2003 bei Pkw-Neuwagen und seit dem 1. Juli 2005 bei allen Pkw bis 3,5 Tonnen verboten. Die Bleigewichte sind durch Zink- oder Kupfergewichte ersetzt worden. Weitere Anwendungen unter Ausnutzung der hohen Dichte sind Bleiketten zur Straffung von Gardinen und Taugewichte, um beim Tauchen von Auftrieb von Tauchern und Ausrüstung auszugleichen. Außerdem wird Blei als Schwingungsdämpfer in vibrationsempfindlichen Autoteilen zur Stabilisierung von Schiffen und für Sonderanwendungen des Schallschutzes verwendet. Apparatebau. Blei ist durch Passivierung chemisch sehr beständig und widersteht unter anderem Schwefelsäure und Brom. Daher wird es als Korrosionsschutz im Apparate- und Behälterbau eingesetzt. Eine früher wichtige Anwendung war das Bleikammerverfahren zur Schwefelsäureherstellung, da damals Blei das einzige bekannte Metall war, das den Schwefelsäuredämpfen widerstand. Auch frühere Anlagen und Räume zur Herstellung von Nitroglycerin wurden an Boden und Wand mit Blei ausgekleidet. Blei wurde auch häufig zur Ummantelung von Kabeln zum Schutz vor Umwelteinflüssen benutzt, beispielsweise bei Telefonkabeln. Heute ist Blei dabei meist durch Kunststoffe, zum Beispiel PVC, abgelöst worden, wird aber bis heute bei Kabeln in Raffinerien eingesetzt, da es auch gegen Kohlenwasserstoffe unempfindlich ist. Bauwesen. Zwei Bilder illustrieren diesen Paragraphen. Bleirohre der pneumatischen Traktur einer Orgel und Blei zur Versiegelung einer Mauerfuge. Da Blei leicht zu bearbeiten und zu gießen ist, wurde Blei in der Vergangenheit häufig für metallische Gegenstände verwendet. Zu den wichtigsten Bleiprodukten zählen unter anderem Rohre. Aufgrund der Toxizität der aus dem Blei eventuell entstehenden chemischen Verbindungen kommen Bleirohre aber seit den 1970er Jahren nicht mehr zum Einsatz. Trotz einer gebildeten Carbonatschicht in den Rohren löst sich das Blei weiterhin im Trinkwasser. Erfahrungsgemäß wird bereits nach wenigen Metern der Grenzwert der geltenden Trinkwasserverordnung nicht mehr eingehalten. Weitere Verwendung im Hochbau fand Blei zur Verbindung von Steinen durch eingeschlossene Metallklammern oder Metalldübel, etwa um Scharniere an einem steinernen Türstock zu befestigen oder ein Eisengeländer an einer Steintreppe. Diese Verbleiungstechnik ist in der Restaurierung noch weit verbreitet, so an der Turmspitze im Wiener Stephansdom oder der Brücke in Mostar. Auch für Fensterfassungen, zum Beispiel an mittelalterlichen Kirchenfenstern, wurde oft Bleiruten verwendet. Blei, sogenanntes Walzblei, findet auch Verwendung als Dachdeckung, zum Beispiel die Hauptkuppeln der Hagia Sophia, oder für Dachabschlüsse, zum Beispiel den berühmten Bleikammern, dem ehemaligen Gefängnis von Venedig und im Kölner Dom, sowie zur Einfassung von Dachöffnungen. Auch wurde früher Farben- und Korrosionsschutzanstrichen Blei beigemischt, insbesondere bei Anstrichen für Metalloberflächen. Noch heute stellt Blei bei Gebäuden im Bestand einen zu berücksichtigenden Gebäudeschadstoff dar, da es in vielen älteren Bau- und Anlageteilen weiterhin zu finden ist. Pneumatiksteuerungen. Ein spezieller Anwendungsbereich von Bleirohren waren ab dem späten 19. Jahrhundert pneumatische Steuerungen für Orgeln, sogenannte pneumatische Traktur, pneumatische Kunstspielklaviere und als ein spezieller und sehr erfolgreicher Einsatzfall die Steuerung der Linktrainer, des ersten weit verbreiteten Flugsimulators. Die Vorteile von Bleirohren: billig, stabil, flexibel, kleiner Platzbedarf für die nötigen umfangreichen Rohrbündel, lötbar, mechanisch leicht zu verarbeiten, langlebig, waren dafür ausschlaggebend. Militärtechnik. Ein wichtiger Abnehmer für Bleimetall war und ist das Militär. Blind dient als Grundstoff für Geschosse, sowohl für Schleudern als auch für Feuerwaffen. Im sogenannten Kartätschen wurde gehacktes Blei verschossen. Der Grund für die Verwendung von Blei waren und sind einerseits die hohe Dichte und damit hohe Durchschlagskraft und andererseits die leichte Herstellung durch Gießen. Heutzutage wird das Blei meist von einem Mantel, daher Mantelgeschoss, aus einer Kupferlegierung, sogenanntes Tombak, umschlossen. Vorteile sind vor allem eine höhere erreichbare Geschossgeschwindigkeit, bei der ein nicht ummanteltes Bleigeschoss aufgrund seiner Weichheit nicht mehr verwendet werden kann und die Verhinderung von Bleiablagerungen im Inneren des Laufes einer Feuerwaffe. Bleifreie Munition ist jedoch auch verfügbar. Karosseriereparatur. Vor dem Aufkommen moderner Zweikomponenten-Spachtelmasse wurden Blei- oder Blei-Zinn-Legierungen aufgrund ihres geringen Schmelzpunktes zum Ausfüllen von Schad- und Reparaturstellen an Fahrzeugkarosserien genutzt. Dazu wurde das Material mit Lötbrenner und Flussmittel auf die Schadstelle aufgelötet. Anschließend wurde die Stelle wie beim Spachteln verschliffen. Dies hatte den Vorteil, dass das Blei im Gegensatz zur Spachtelmasse eine feste Bindung mit dem Blech eingeht und bei Temperaturschwankungen auch dessen Längenausdehnung mitmacht. Da die entstandenen Dämpfe und Stäube giftig sind, wird dieses Verfahren heute außer bei der Restaurierung historischer Fahrzeuge kaum noch verwendet. Brauchtum. Ein alter Orakelbrauch, den bereits die Römer pflegten, ist das Bleigießen, bei dem flüssiges Blei, heutzutage auch in Legierung mit Zinn, in kaltem Wasser zum Erstarren gebracht wird. Anhand der zufällig entstehenden Formen sollen Weissagungen über die Zukunft getroffen werden. Heute wird der Brauch noch gerne zu Neujahr geübt, um einen nicht unbedingt ernst genommenen Ausblick auf das kommende Jahr zu bekommen. Wassersport. Beim Tauchen werden Bleigewichte zum Tarieren verwendet. Der hohe Dichteüberschuss, gut 10 Gramm pro Kubikzentimeter gegenüber Wasser, liefert kompakt den Abtrieb, sodass ein Taucher auch in geringerer Wassertiefe schweben kann. Für die Verwendung von Blei als Gewicht ist ferner der vergleichsweise niedrige Preis begünstigend. Ausgehend von den Weltmarktpreisen für Metalle vom Juli 2013 hat Blei ein hervorragendes Preis-Gewichts-Verhältnis. Die Verwendung erfolgt in Form von Platten an den Schuhsohlen eines Panzertauchanzugs, als abgerundete Blöcke aufgefädelt auf einem breiten Hüftgurt oder modern als Schrotkugeln in Netzen in den Taschen einer Tarierweste. Öffnen der Gurtschnalle oder der Taschen unten erlaubt es, den Ballast nochmals rasch abzuwerfen. Der Kielballast von Segeljachten besteht bevorzugt aus Blei. Eisenschrott ist zwar billiger, aber auch weniger dicht, was bei den heute üblichen schlanken Kielen nicht optimal ist. Neben der Dichte ist ein weiterer Vorteil, dass Blei nicht rostet und daher auch bei einem Schaden in der Kielverkleidung nicht degeneriert. Unterabschnitt 8.3 Legierungsbestandteil. Ein Bild mit Bleilettern illustriert diesen Unterabschnitt. Blei wird auch in einigen wichtigen Legierungen eingesetzt. Durch das Zulegieren weiterer Metalle ändern sich je nach Metall die Härte, der Schmelzpunkt oder die Korrosionsbeständigkeit des Materials. Die wichtigste Bleilegierung ist das Hartblei, eine Blei-Antimon-Legierung, die erheblich härter und damit mechanisch belastbarer als reines Blei ist. Spuren einiger anderer Elemente, Kupfer, Arsen oder Zinn, sind meist in Hartblei enthalten und beeinflussen ebenfalls maßgeblich die Härte und Festigkeit. Verwendung findet Hartblei beispielsweise im Apparatebau, bei denen es neben der chemischen Beständigkeit auch auf Stabilität ankommt. Eine weitere Bleilegierung ist das Letternmetall, eine Bleilegierung mit 60-90% Blei, die als weitere Bestandteile Antimon und Zinn enthält. Es wird für Lettern im klassischen Buchdruck verwendet, spielt heute allerdings in der Massenproduktion von Druckgütern keine Rolle mehr, sondern allenfalls für bibliophile Editionen. Daneben wird Blei in Lagern als sogenanntes Lagermetall verwendet. Blei spielt eine Rolle als Legierungsbestandteil in Weichlot, das unter anderem in der Elektrotechnik Verwendung findet. In Weichloten ist das Zinn neben Blei der wichtigste Bestandteil. Die Verwendung von Blei in Loten betrug 1998 weltweit etwa 20.000 Tonnen. Die EG-Richtlinie 2002/95/EG-ROHS verbannt Blei seit Juli 2006 weitgehend aus der Löttechnik. Für spezielle Anwendungen gibt es jedoch eine Reihe von Ausnahmen. Blei ist ein häufiger Nebenbestandteil in Messing. Dort hilft ein Bleianteil bis 3%, die Zerspanbarkeit zu verbessern. Auch in anderen Legierungen, wie zum Beispiel Rotguss, kann Blei als Nebenbestandteil enthalten sein. Daher ist es ratsam, nach längerem Stehen das erste aus Messingarmaturen kommende Wasser wegen etwas herausgelösten Blei eher nicht zu trinken. Unterabschnitt 8.4 Bleifrei. Bleihaltige Produkte und Anwendungen werden entweder vollständig ersetzt, wie Tetraethylblei im Benzin, oder der Bleigehalt durch Grenzwerte auf einen der technischen Verunreinigungen entsprechenden Wert beschränkt, zum Beispiel Zinn und Lot. Diese Produkte werden gerne bleifrei genannt. Grenzwerte gibt es unter anderem in der Gesetzgebung um die sogenannte ROHS-Richtlinie 2011/65/EU, die 1000 Parts per Million, also 0,1%, vorsieht. Strenger ist der Grenzwert für Verpackungen mit 100 Parts per Million, Richtlinie 94/62/EG. Der politische Wille zum Ersetzen des Bleis gilt auch dort, wo die Verwendung aufgrund der Eigenschaften technisch oder wirtschaftlich interessant wäre, die Gesundheitsgefahr gering und ein Recycling mit sinnvollem Aufwand möglich wäre, zum Beispiel Blei als Dacheindeckung. Unterabschnitt 8.5 Bleiglas. Wegen der abschirmenden Wirkung des Bleis besteht der Konus von Kathodenstrahlröhren, das heißt der hintere Teil der Röhre für Fernseher, Computerbildschirme etc. aus Bleiglas. Das Blei absorbiert die in Kathodenstrahlröhren zwangsläufig entstehenden weichen Röntgenstrahlen. Für diesen Verwendungszweck ist Blei noch nicht sicher zu ersetzen. Daher wird die ROHS-Richtlinie hier nicht angewendet. Glas mit sehr hohem Bleigehalt wirkt wegen dieser Abschirmung auch in der Radiologie sowie im Strahlenschutz, zum Beispiel in Fensterscheiben, verwendet. Ferner wird Bleiglas wegen seines hohen Brechungsindexes für hochwertige Glaswaren als sogenanntes Bleikristall verwendet. Ende des ersten Teils der Aufnahme. Im zweiten Teil der Aufnahme sind die Abschnitte 9 bis 12, die Infobox und am Ende die Lizenzinformationen.